Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, guten Tag. Schön, dass Sie wieder alle fleißig versammelt sind heute hier. Ich möchte an dieser Stelle mal ein bisschen Werbung machen für das Buch, was es heute zu gewinnen gibt im Scanner-Spiel, weil seit ungefähr 10 Tagen, so Pi mal Daumen kommt ungefähr hin, besiedeln die Wildbienen wieder ihr Hotel bei mir auf dem Balkon. Die kommen also an und summ, summ, summ und gucken, wohnt da schon jemand drin, machen eventuell dann eine Röhre frei und gehen da rein und sind recht lebendig schon unterwegs, bei den Temperaturen wahrscheinlich kein Wunder. Und deswegen haben wir uns für heute auch ein schönes Buch ausgedacht, was wir Ihnen gerne geben möchten. Das heißt Bienen, was Mensch und Biene einander bedeuten. Friedrich Hainbuch hat es geschrieben. Im Kosmos Verlag ist es erschienen. Ganz aufwendiger Band, in offene Papiere gebunden mit Lesebändchen, um farbigem Kapitalband. Die Bücherfreunde wissen wahrscheinlich, was das bedeutet. Ich nicht. Ist was für Naturliebhaber und Bienenfreunde. Wenn Sie das interessiert, sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scanner-Spiel. Da gilt es, 3 Fragen zu beantworten zur Welt der Wissenschaft. Manche davon haben wir vielleicht ein bisschen verfälscht oder uns ausgedacht. Manche sind aber auch richtig. Und wenn Sie den Unterschied zwischen richtig und falsch erkennen können, wenn Sie das verifizieren können, dann sind Sie richtig. Nach der 3. Frage gibt es dieses Buch. Sie müssten aber sich jetzt erstmal als Kandidat, Kandidatin bewerben unter folgender Nummer. 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Jana, erstmal danke für den Anruf. Von wo aus rufst du an?
Ich rufe aus dem schönen Fürstenwalde Spree an.
Ah, aus dem schönen Fürstenwalde. Wohnst du da ordentlich? Gefällt es dir da gut?
Ja, es macht sich, ja. Mhm. Es kommt langsam und ja, wird bestimmt noch schöner.
Ich höre da jetzt raus, dass du vielleicht den Eindruck hattest, es war nicht immer, war vielleicht ein bisschen verschlafen immer und so langsam wacht es auf, oder was meinst du?
Na, wir sind aus Berlin hergezogen und es ist im Sommer herrlich grün und voller Seen und im Winter ist es ein bisschen trist, mangels guter Angebote. Da kann noch was passieren, aber es passiert auch ein bisschen was.
Ja, du, bei mir in Kreuzberg ist auch trist im Winter. Wir haben zwar viele Angebote, aber aus dem Fenster gucken möchte man auch nicht immer gerne, ne? Naja, Jana, du weißt, du hast es immer am schwersten.
Ja.
Weil du musst 3 Fragen richtig beantworten. Ich kann gleich sagen, eine von den 4 Fragen, die wir heute eingebaut haben, haben wir uns ganz böse ausgedacht. Ne?
Okay.
Und deine Aufgabe ist es, jetzt rauszufinden, welche.
Her damit.
Ja, hier geht's los.
Stift gegen Tastatur. Der Lerneffekt ist gleich stark. Es ist egal, ob wir mit der Hand schreiben oder mit der Tastatur. Der Lerneffekt ist der gleiche. Denn im Gehirn bilden sich bei beiden Varianten die neuronalen Verknüpfungen gleich stark aus. Das haben Forschende der norwegischen Universität für Naturwissenschaften und Technologie in Trondheim bei Experimenten mit Studierenden entdeckt. Besonders im Klassenzimmer ist diese Erkenntnis von Relevanz. Schreiben am Computer von Anfang an bringt also keine Nachteile mit sich.
Nee, da sage ich gleich nein.
Dann sagst du gleich nein nicht. Und damit hast du vollkommen recht.
Ja.
So, jetzt muss ich mich natürlich korrigieren, weil sonst wüsstest du ja die nächsten Antworten. Mindestens eine Antwort haben wir uns ausgedacht, ne?
Ja, ja.
Ja, ja. Also bei dieser ist es so, mit der Hand schreiben trainiert das Gehirn effektiver, als auf einer Computertastatur zu tippen, tatsächlich.
Ja.
Ob Schreiben mit digitalem Stift oder analog macht allerdings keinen Unterschied.
Ah, ne? Oh, okay.
Machst du sowas mit einem digitalen Stift auf dem Bildschirm?
Nee, ganz und gar nicht. Ich bin total analog und nur, wenn es ganz wichtig ist, muss ich einen Computer rausholen, aber
kann man denn
die Stifte.
Kann man denn deine Klaue lesen?
Absolut, ja.
Wie kommt's?
Ja, ja. Naja, ich schreibe einfach gerne. Es hat auch was Ästhetisches. Man sagt ja auch, wer gut schreiben kann, eine schöne Handschrift hat, der küsst gut. Also.
Das kann ich noch nicht, aber das merke ich mir natürlich.
Ja,
Jana,
muss man drauf achten.
Hier kommt Frage Nummer 2.
Unser Gehirn hat einen Spülgang. Wir brauchen zwar keine Spülmaschinen-Tabs oder Klarspüler, aber ansonsten funktioniert unser Gehirn genauso wie eine Spülmaschine. Allerdings nur, wenn wir schlafen. Das haben Forschende der Washington University in St. Louis herausgefunden. Durch rhythmische Wellen, die Flüssigkeit durch das dichte Hirngewebe treiben, werden Ablagerungen mitgerissen. Mit großen und langsamen Wellen werden leicht lösliche Stoffe entfernt und mit kleinen und schnellen Wellen die etwas hartnäckigeren Ablagerungen. Unser Gehirn reinigt sich also immer von selbst, wenn wir schlafen.
Das ist ja geil, das habe ich noch nie gehört.
Ist irre, ne?
Aber ich sag ja. Ja, das stimmt.
Und du hast auch recht. Tatsächlich, im Gehirn gibt es sogar ein Abwassersystem. Wusste ich auch nicht. So kann die Transportflüssigkeit am Ende in das, Achtung Fremdwort, lymphatische System abgegeben werden. Und wie das alles funktioniert, wenn man das erstmal richtig erkannt hat, dann könnte das Hinweise geben auf potenzielle Therapien gegen neurologische Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson. Denn die Anhäufung von Stoffwechselabfällen im Gehirn ist eine der Hauptursachen für ganz viele neurologische Erkrankungen. Mhm. Jana, jetzt kommt die dritte Frage. Mhm. Ganz genau hinhören, hier kommt sie.
Okay. Kein Chlorophyll und trotzdem Photosynthese. Wenn das eine Pflanze kann, dann eine mit magischem Namen, die Feenlaterne. Das sind kleine, gläsern wirkende Pflanzen, die oft unter Laub verborgen sind. Sie besitzen kein Chlorophyll, den Pflanzenfarbstoff, der für die Photosynthese verantwortlich ist. Und trotzdem funktioniert ihr Stoffwechsel wie der von anderen Pflanzen. Woran das liegt, haben Forschende in Japan untersucht. Der Grund: Die Feenlaternen arbeiten mit Bakterien am Waldboden zusammen und nutzen einfach deren Chlorophyll.
Womit arbeiten die nochmal zusammen am Ende?
Mit Bakterien am Waldboden. Bakterien. Ne? Und jetzt vergiss einfach wirklich, was ich am Anfang gesagt habe, weil es kann gut sein, dass hier noch mehr falsche und richtige Antworten drin sind. Also es ist jetzt so eine 50-50-Chance.
Absolut. Ne? Aber ich vertraue auf die Kraft der Pflanzen. Ich glaube, das stimmt.
Du glaubst, das stimmt und das ist leider falsch. Aber ich glaube, ich habe dich so ein bisschen aufs falsche Gleis geführt am Anfang. Jana, sorry.
Mach nichts. Viel Spaß beim Abräumer.
Aber dafür bist du die bessere Küsserin.
Vielleicht, ne? Ja.
Danke dir fürs Mitmachen. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss, tschüss. So, Abräumer hier ist Malte. Morgen Malte.
Guten Morgen.
Malte. Bist Hallo. Du noch da? Malte.
Ja.
Ja, ich wollte nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Du hast, ohne was getan zu haben, ein tolles Buch gewonnen, denn so sind die fiesen Regeln dieses Scanner-Spiels. Und zwar das Buch Bienen, was Mensch und Biene einander bedeuten, von Friedrich Hainbuch, erschien im Kosmos Verlag. Tolles Buch, Malte. Wirklich tolles Buch. Du hast noch nichts dafür getan. Ja, machst du das, weil ich mach dieses Angebot hier.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Wirklich, setzt du das aufs Spiel?
Da, also ganz nur abräumen, nicht. Also ich wäre auch schon bei der zweiten Frage raus gewesen. Von daher.
Okay, dann kommt hier nochmal deine Chance mit Frage Nummer 4.
Perfekte Tonintervalle machen Musik harmonisch. Je nach Melodie, Rhythmus und Harmonie kann Musik unsere Gefühle und Stimmung beeinflussen. Doch wann wird etwas als harmonisch empfunden? Das haben Forschende aus England und Deutschland mittels Experimenten überprüft. Mit dem Ergebnis: In vielen dieser Experimente wurde die Musik am angenehmsten bewertet, die perfekte und ganzzahlige Frequenzintervalle aufweist.
Ach, jetzt müsste man ein bisschen was verstehen über Musik, ne? Also so wie das entsteht und wie das gemacht wird und die Technik dahinter und so. Bist du Musiker zufällig, Malte?
Nein. Absolut gar nicht, nee.
Also ich sag's nochmal, also perfekte Tonintervalle machen Musik harmonisch, ist unsere Behauptung. Und Forscher aus England und Deutschland sagen jetzt, die Musik wird am angenehmsten bewertet, die perfekte und ganzzahlige Frequenzintervalle aufweist. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Aber ganzzahlig und perfekt, schwierig. Malte, 50-50, also wirf eine Münze. Ich würde vorschlagen, wirf eine Münze, dann musst du dich hinterher nicht grämen. Hast du eine dabei?
Eine dabei, wir sitzen am Frühstückstisch.
Ah.
Brötchenhälfte könnte ich runterwerfen.
Die fällt,
aber die landet ja eh immer auf der Seite.
Mit der gebutterten Seite immer auf dem Fußboden, das wollt ihr nicht, nee.
Nee, also ich muss sagen, ich kenne mich nicht aus. Tatsächlich hätte ich jetzt intuitiv gedacht, dass das so ist, aber ich hätte auch gedacht, dass das schon länger bekannt ist. Die Meldung, eine wissenschaftliche Meldung, die sagt, also wir haben jetzt herausgefunden, dass das Offensichtliche stimmt. Eigentlich nicht, könnte eher andersrum sein, dass man sagt, naja, wir haben jetzt herausgefunden, dass das, was wir bisher immer so intuitiv angenommen haben, gar nicht stimmt. Und das ist eben die wissenschaftliche Meldungen gerade.
Es macht Spaß, dir beim Denken zuzuhören, Malte, wirklich. Meine ich ernst.
Aber tatsächlich, ich würde tatsächlich sagen, eigentlich, ja, das stimmt. Das ist also mein Bauchgefühl, mein allererstes Bauchgefühl war ja.
Und das ist leider falsch.
Oh mein. Oh.
Malte, aber trotzdem vielen Dank. Ich muss das auch erst nochmal nachlesen, was das genau bedeutet. Aber die Antwort, die kann ich dir sagen. Wir Menschen bevorzugen Harmonien, deren Tonspektrum ein kleines bisschen schräg klingen. Lieber schräg als perfekt. Auch wenn die Testpersonen selbst die Tonabstände einstellen sollten, wählten die meisten nicht das perfekt gestimmte Intervall. Dabei spielt die Gewohnheit eine wichtige Rolle. Wichtiger als die perfekte Naturtonleiter. Wir sind leicht verstimmte Intervalle gewohnt, zum Beispiel vom Klavier. Naja, und so ist es halt. Malte, das konnte man nicht wissen, denke ich mal. Danke fürs Mitspielen trotzdem.
Hat Spaß gemacht.
Ja, ne? Schönes Frühstück wünsche ich euch.
Dankeschön.
Ne? Mach's gut.
Schönen Tag noch.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Die Diskussion um das Geheimtreffen von Potsdam hat gezeigt, nicht jeder macht sich Sorgen um die Demokratie. Okay, viele sind demonstrieren gegangen gegen die AfD, das schon. Aber viele haben auch gesagt, Leute, was regt ihr euch auf über die paar Spinner? Die kriegen unsere Demokratie nicht klein. Jetzt gibt's das Buch Zur Sorge, einen Sammelband mit dem Titel Verteidigt unsere Demokratie mit Texten berühmter Wissenschaftler wie Aleda Aßmann, Wolfgang Benz, Hedwig Richter, Heinrich August Winkler, vielen anderen und mit dabei auch der Politikwissenschaftler und Radio 1-Kommentator Albrecht von Lucke, Redakteur bei der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Herr von Lucke, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski, freue mich.
Ein Imperativ als Buchtitel mit Ausrufezeichen verteidigt unsere Demokratie. Wen genau sprechen Sie denn an mit diesem Verteidigungsbefehl?
Naja, es ist ja zumindest sehr ersichtlich, dass wir in diesem Jahr einen Bedarf ad 1 haben, aber auch ein Bedürfnis, die Demokratie zu verteidigen. Das war ja in den Demonstrationen, Sie haben es angesprochen, ob des Potsdamer Treffens, das sich ja offensichtlich gegen die Demokratie richtete, gegen unsere, ich sage es bewusst, rechtsstaatliche Demokratie. Dieses Bedürfnis ist auf der Straße artikuliert worden und an die ist es nicht zuletzt gerichtet, die letztlich jetzt ein Bedürfnis haben, das, was wir über 75 Jahre kennen, denn wir feiern ja 75 Jahre Grundgesetz in diesem Jahr. Also das ist auch mit der Anlass dieses Buches. Es geht an die, die sehen, die Demokratie ist unter Druck, übrigens außen wie innenpolitisch, und an sie ist dieser Wunsch, dieser Aufruf gerichtet. Mhm.
Und gegen wen, Sie können es ruhig mal aussprechen, sollen wir die Demokratie verteidigen?
Naja, ich muss es sehr deutlich sagen, und das versucht ja mein Text, der zwei Zugänge hat. Einerseits natürlich innenpolitisch. Wir haben eine Herausforderung seitens dessen, was wir als identitäre Bewegung bezeichnen. Martin Sellner, der Mann, der sich bei diesem Treffen in Potsdam mit der AfD, mit Spitzen der AfD, übrigens, aber man darf es nie vergessen, auch einigen CDU-Politikern getroffen hat, ist Ausdruck einer Bestrebung, die Demokratie jedenfalls, ich sag es mal so, ethnisch rein wiederzumachen. Von dem, was wir als multikulturelle Gesellschaft begriffen haben, Abstand zu nehmen. Begriffe wie Remigration sind im Raum. Aber ich sehe noch eine viel größere Herausforderung natürlich, und das ist die globale Herausforderung der Demokratie in diesem Jahr, mit Donald Trump und seinem, ich sage es böse, Bruder im Geiste, Wladimir Putin, die sich ja jetzt schon in gewisser Weise die Bälle zuspielen, ist auch eine globale Infragestellung der Demokratie, die Wehrhaftigkeit der Demokratie bedeutet, in diesem Jahr auch sie zu verteidigen. Und sogar, das muss man als den großen Bruch begreifen, sogar militärisch, im Falle der Ukraine gegen Russland.
Nun bedeutet Demokratie aber doch auch die Freiheit, sie jederzeit wieder abschaffen zu können, wenn das der Wille der Mehrheit ist, also lieber einem Führer bedingungslos zu folgen. Ist das ein Konstruktionsfehler?
Naja, das ist ein grundsätzliches Problem der Demokratie. Das ist das, was bereits Tocqueville als die Tyrannei der Mehrheit beschrieben hat, die Möglichkeit der Demokratie aus sich heraus, sich wieder abzuschaffen. Sie nennen das zu Recht. Aber wir müssen auch da betonen, unser Grundgesetz hat diese Problematik ja gesehen. Aus der Erfahrung des Nationalsozialismus hat man im Grundgesetz die Ewigkeitsgarantie festgeschrieben, die sagt, wir dürfen Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, all das, was unsere rechtsstaatliche Demokratie ausmacht, wir dürfen es nicht abschaffen. Denn es gibt ja in der Tat, und das ist richtig, was Sie sagen, so etwas wie ein identitäres Gegenmodell. Dafür steht beispielsweise hier in Europa sehr stark Viktor Orban, der es einmal als illiberale Demokratie bezeichnet hat, wenn ein Mann mit einer Partei das Volk repräsentiert. Und das ist der eigentlich zentrale Angriff aller Rechtsradikalen gegenwärtig. Sie verkörpern ein anderes identitäres Demokratieverständnis, das da lautet, wir brauchen keine Gewaltenteilung, wir brauchen auch keine konkurrierenden Parteien, wir brauchen keine freie Meinungsäußerung, übrigens auch keine freie Presse oder unabhängige Gerichte, weil letztlich eine Person das Volk verkörpert. Das ist die Idee, die sich bei Viktor Orban abspielt, aber auch bei einem Mann wie Erdogan. Mhm. Übrigens aber auch bei Volksdemokratien in Anführungszeichen, wie wir sie gerade bei der Wahl in Scheinwahl natürlich in Russland erlebt haben. Wladimir Putin bis zu Xi Jinping und auch, man muss es deutlich sagen, auch ein Donald Trump führt, glaube ich, recht Ähnliches im Schilde.
Sie haben ja das Stichwort Rechtsstaat genannt. Vielleicht ist es ja der Rechtsstaat, der verteidigt werden muss. Ellen Posner hat das neulich so gesagt. An anderer Stelle hat er gesagt, man dürfe die Demokratie ruhig ein wenig einschränken, wenn man dadurch den Rechtsstaat stärken könne, etwa durch eine bessere Absicherung des Bundesverfassungsgerichtes vor feindlicher Übernahme durch Populisten. Gehen Sie mit?
Ja, natürlich. Das ist genau das, was aber unser Demokratiemodell ausmacht. Wir haben ja nicht ein irgendwie geartetes Demokratiemodell, sondern das Modell des Grundgesetzes besteht genau darin, dass diese absolute Demokratie, ich nenne es mal so Idee, dass eine Mehrheit, die Mehrheit letztlich sogar die Demokratie wieder abschaffen könne, die wird bei uns durch den Rechtsstaat begrenzt. Deswegen ist es in der Tat so, das muss man deutlich sagen, dass wir Demokratie bei uns immer adjektivistisch denken müssen. Also als rechtsstaatliche, repräsentative Demokratie mit all den Begrenzungen der Abschaffung ihrer selbst. Das gilt es zu verteidigen und in der Tat, da würde ich Adam Posner voll zustimmen, es geht weit mehr noch fast um die Verteidigung des Rechtsstaats. Denn wenn der Rechtsstaat Schiffbruch erleidet, dann schwindet auch die Demokratie, dann schwindet auch das, was wir als Gewaltenteilung begreifen. Das ist auch der Kerngedanke, den der große Rechtsphilosoph, kann man fast sagen, Wolfgang Böckenförde mal definiert hat. Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie aus sich selber nicht generieren kann. Wenn also letztlich Rechtsstaatsbewusstsein, auch Verfassungspatriotismus, wie es Jürgen Habermas mal genannt hat, die Verständigung der Bürgerinnen und Bürger darauf, dass sie diese rechtsstaatliche Demokratie bewahren wollen, wenn das schwindet, dann schwindet auch letztlich das, was wir als repräsentative, rechtsstaatliche und mit immer auch einer Opposition versehenen Demokratie begreifen. Und dann ist diese Demokratie jedenfalls als akut gefährdet und das erleben wir im Inneren. Aber ich glaube eben, und das ist so wichtig, wir erleben es noch weit mehr im Äußeren. Denn eines müssen wir uns bewusst machen. Die alte Bundesrepublik lebte immer davon, dass letztlich im Außenpolitischen in Europa der Krieg gehegt war. Es gab nicht die kriegerische Auseinandersetzung. Es gab auch zwischen der Sowjetunion alter Couleur, also der Auseinandersetzung zwischen Staatskommunismus und Demokratie und Marktwirtschaft. Es gab eine harte Grenze durch die Mauer. Und mit Wladimir Putins Angriff ist diese Voraussetzung erodiert. Und damit erleben wir auch einen Fragestellung unserer Demokratie von außen. Und das ist das ganz Neue.
Sehr interessantes Buch, Verteidigt die Demokratie, ein Sammelband. Einer der Beiträge kommt von Albrecht von Lucke. Er ist Jurist, Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Herr von Lucke, Radio 1 sagt, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Karkowski. Schönes Wochenende.
Tschüss. Diese Idee, die ist genauso schrecklich wie faszinierend, dass der Mensch die Erde so stark verändert hat, seit es den Menschen gibt, dass heute die ganze Erdkugel mit einer dicken Schicht überzogen ist von, ja, man kann es nicht anders sagen, menschgemachtem Dreck. Kohlestaub aus den Schornsteinen, Plastikmüll, atomare Strahlung und so weiter. Diese Schicht zeigt das Zeitalter des Menschen an, das Anthropozän. Glauben manche. Nun darf aber nicht jeder einfach so ein neues geochronologisches Zeitalter ausrufen. Das darf nur, ich nenne das mal, eine Behörde namens Internationale Kommission für Stratigraphie. Und diese Kommission hat nun gesagt, nö, ist nicht. Das Anthropozän wird kein geochronologisches Zeitalter. Warum nicht? Das soll uns Dirk Sachse verraten. Er ist Geochemiker beim Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam und er ist Professor für organische Geochemie des Erdoberflächensystems an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Sachse, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist das denn für eine geheimnisvolle Kommission? Also was für Menschen sind da Mitglieder und wie kommen die da rein, dass sie so eine Macht haben, über Erdzeitalter zu bestimmen?
Ja, also diese Kommission ist Teil der International Union of Geological Sciences, IUGS. Das ist also eine große Organisation von Geologen, Geowissenschaftlern auf der ganzen Welt. Die organisieren Tagungen und geben Zeitschriften raus. Und diese Organisation kümmert sich, hat eine Kommission über Stratigraphie. Das heißt, die kümmert sich um die Verwaltung, sage ich mal, der Erdzeitalter. Da werden eben meistens ja wahrscheinlich die Erdzeitalter Begriff, wie zum Beispiel das Jura, wo die Dinosaurier gelebt haben. Da gibt es bestimmte Zeiten, wo deren Beginn definiert ist und bestimmtes Ende wird definiert, basierend auf Veränderungen in diesen Gesteinen. Und da müssen natürlich ganz viele Informationen zusammengetragen werden, wissenschaftliche Studien gemacht werden. Und diese Kommission, die wertet diese eben aus und entscheidet sich dann irgendwann zu sagen, okay, wir setzen jetzt diese Schicht und dieses diese Zeit als Ende oder Beginn eines bestimmten Erdzeitalters fest. Und ja, da sind eben Experten drin, die sich damit auskennen.
Geologen.
Hauptsächlich Geologen, also auch Geografen, je nachdem.
Ja. Was machen die denn nun, wenn da jemand sagt, hey, ich finde, es wird mal Zeit, dass wir das Zeitalter des Menschen ausrufen, also das Anthropozän als erdzeitgeschichtliches Zeitalter, also sowas wie Jura oder die Kreidezeit. Was genau wird da geprüft? Nach welchen Richtlinien werden solche neuen Zeitalter aufgenommen?
Also in dieser gesamten Kommission gibt es wieder Unterkommissionen, die sind dann eben zuständig für die Erdzeitalter. Und wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, das Anthropozän wäre eine interessante Idee, dann wird eine Arbeitsgruppe gegründet. Das kennen wir alle. Wenn man nicht genau Bescheid weiß, wird eine Arbeitsgruppe gegründet. Da werden Experten berufen. Und die müssen sich dann zusammensetzen, über eine gewisse Zeit Publikationen sichten und das auf Tagungen präsentieren. Und dann kommen die irgendwann im Idealfall zu einem Konsens. Und dann wird das wieder vorgeschlagen der Oberkommission, die das dann formell noch annehmen muss.
Und jetzt meint also die Kommission, nee, wir bleiben noch eine ganze Weile im Holozän, also dem derzeitigen Zeitabschnitt. Warum haben die dem Konzept des Anthropozäns die ultimative Krönung zu einer erdgeschichtlichen Serie oder Stufe verweigert?
Also ich würde sagen, sie haben nicht dem Konzept des Anthropozäns die Zustimmung verweigert, sondern diesem speziellen Vorschlag, den diese Arbeitsgruppe erarbeitet hat. Und dieser Vorschlag der Arbeitsgruppe basierte darauf, dass man Plutoniumkonzentration, das Element Plutonium in Sedimentschichten an einem See in Kanada vorgeschlagen hat, die man dort 1952 findet, den Schichten, die dort damals 1950 abgelagert worden sind, um eben aufgrund der Atomwaffentests, die atmosphärischen Atomwaffentests, die diese Ablagerung verursacht haben. Und das war eben der Vorschlag
der Kommission. Als Start des menschlichen Zeitalters quasi.
Genau. Und das war der Vorschlag der Kommission. Dieser Vorschlag ist abgelehnt worden. Ich würde aber nicht sagen, dass die Idee des Anthropozäns oder beziehungsweise die Idee, dass der Mensch die Erde massiv verändert, dass die abgelehnt worden ist. Im Gegenteil, ich glaube, da sind sich Geowissenschaftler weltweit relativ einig, dass man eben der Mensch einer der treibende, wenn nicht sogar der dominante Faktor im Erdsystem geworden ist. Die Frage, die sich hier erst stellt, ist, wann ist der Einfluss so groß, dass man jetzt sagt, man definiert dieses Zeitalter und da gibt es ja seit der, sage ich mal, die Idee initial herauskam, hat man sich da schon, haben verschiedene Forscher verschiedenste Perioden eben vorgeschlagen oder verschiedene Ansätze zu definieren.
Wo würden Sie denn den Beginn des Anthropozäns festlegen und glauben Sie, dass dieser Beginn eine Chance hätte, eines Tages dann doch nochmal den Beginn eines neuen Erdzeitalters zu markieren?
Also ich bin mir sicher, dass wir da weiter von hören werden, weil auch der Begriff Anthropozän wird von den Kollegen auch schon lange benutzt. Ich benutze den selber auch sehr gerne und das heißt, der geht nicht mehr weg. Die Frage, wann man das definiert, ist natürlich auch ein bisschen eine akademische. Ich persönlich, ja, als Geochemiker, ich finde es immer gut, wenn man irgendwas messen kann. Das überzeugt mich dann am meisten und ich finde, dass das 1950 in meinen Augen auch zu spät ist, weil der Mensch schon weit vorher massiv eingegriffen hat. Alexander von Humboldt hat das schon festgestellt, 1840, dass der Mensch starke Eingriffe in die Umwelt macht.
Also schon vor der Industrialisierung?
Ja, und es gibt auch Kollegen, die vorschlagen, dass man diesen Beginn des Anthropozäns mit dem Beginn von Landwirtschaft, großflächiger Landwirtschaft einsetzen lässt. Das ist ja dann schon vor 8000 Jahren, 9000 Jahren am Ende, schon nach der letzten Eiszeit. Es gibt auch Hinweise, dass der Mensch die Atmosphäre schon beeinflusst hat mit Methanemissionen aufgrund von großflächigem Reisanbau in Asien dann ab dem Mittelalter.
Also ich höre daraus bei Ihnen, die Geowissenschaftler wollen das Anthropozän nicht den Philosophen, den Ökologen und den Klimaforschern überlassen.
Ich finde das ein wertvolles Konzept. Klar, ist immer ein bisschen eine persönliche Meinung, aber ich glaube, der Einfluss des Menschen ist sichtbar für alle. Jeder, der jetzt gerade aus dem Fenster guckt, wird keine natürliche Landschaft vor sich sehen, sondern eine stark durch den Menschen geprägte Landschaft. Und dieses Konzept hilft uns, glaube ich, einfach auch daran zu verstehen, wie wir mit der Erde in Zukunft umgehen wollen, weil wir müssen uns da garantiert was überlegen, wie wir weitermachen wollen.
Das sagt Dirk Sachse vom Geoforschungszentrum Potsdam und er ist auch Professor für organische Geochemie des Erdoberflächensystems an der Humboldt-Uni und da hält er im Sommersemester auch eine Vorlesung, die geowissenschaftliche Sicht auf das Anthropozän. Ich glaube, es sind noch Plätze frei. Herr Sachse, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Falls Sie die Elon Musk-Doku noch nicht gesehen haben, in der ZDF-Mediathek. Gucken Sie da ruhig mal rein. Da geht es nämlich auch um das Projekt Starship. Sie wissen vielleicht, Musk will mit der größten Rakete der Welt Menschen eines Tages auch zum Mars fliegen. Allerdings, nachdem das Starship diese Woche auch beim dritten Testflug abgestürzt ist, ja, 120 Meter hohe Rakete, würden Sie da einsteigen? Ich meine, die Alternative ist auch nicht so toll. Das wäre womöglich eine Rakete von Boeing. Sie wissen schon, das sind die mit den Flugzeugen, wo Passagiere schwerelos werden und Geheimtüren Löcher in den Rumpf reißen. Verzeihung, aber ich kann Ihnen einen Weg aufzeigen, der ist völlig ungefährlich. Die NASA sucht nämlich gerade 4 Freiwillige, die ein Jahr lang auf einem Mars-Simulationsgelände wohnen sollen. Und alles darüber weiß Ulrich Köhler. Er ist Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Adlershof. Herr Köhler, guten Morgen.
Herr Karkowski, ich grüße Sie.
Haben Sie sich schon beworben?
Ich darf nicht. Man muss US-Bürger sein oder eine permanente Aufenthaltsgenehmigung haben. Ah. Ich habe mir die Maske angeguckt, alles schön digital, geht sicherlich sehr viel effizienter als bei uns.
Ein Jahr unter Beobachtung ist ja kein neues Konzept. Bei Sat.1 heißt das Big Brother. Was ist denn bei der NASA anders?
Naja, die Kandidaten sind vermutlich etwas professioneller und sage ich mal in die Richtung gesagt. Aber tatsächlich sind die physiologisch, medizinisch, psychologisch natürlich dieses eine Jahr unter voller Beobachtung. Dazu eine 160 Quadratmeter Behausung in Houston auf dem Gelände vom Johnson Space Center stehen. Und da wird es dann halt seinen Lauf nehmen.
Kennen Sie dieses Simulationsgelände? Wissen Sie, wie das so aussieht?
Ich habe es mir nur im Internet jetzt angeschaut eben. Und das ganze Projekt heißt ja Chappie, also so ähnlich wie Chappie. Und so ähnlich sieht auch das Zeugs aus dem die 3D-Drucker, die Würste praktisch herausgepresst haben, um dieses Gebilde aufzubauen. Es sieht sehr schick aus, sehr modern, hat einen guten Zuschnitt. Und dort werden eben dann die 4 Kandidaten, es werden 2 Kandidaten und 2 Kandidatinnen sein, werden dann eben dort drin leben und miteinander auskommen müssen.
Ist das so ein bisschen wie bei Matt Damon in Ridley Scotts, der Marsianer, wo der ja auf dem Mars Gemüse angebaut hat?
Auch das soll eine Rolle spielen, ja, dass man also praktisch mit Nahrungsmittelknappheit auskommt und dann Konzepte hat, darüber hinwegzukommen. Es wird auch den einen oder anderen unangemeldeten Fehler im System geben, mit dem die 4 zurechtkommen müssen. Also alles, was der richtige Marsflug möglicherweise bereithält.
Ne? Jetzt aber mal ehrlich, Herr Köhler, die NASA beschießt ihre 4 Probanden ja nicht mit kosmischer Strahlung, wie sie auf dem Mars durchaus vorkommt. Sie kann auch nicht die Schwerkraft auf ein Drittel herabsetzen, wie auf dem Mars. Und nachts sinken in Houston bei der NASA auch nicht die Temperaturen auf minus 80 Grad, wie auf dem Mars. Was bringt denn dann überhaupt so eine halbe Simulation?
Naja, also zunächst mal aus medizinisch-psychologischer Sicht ist das natürlich schon eine ganz gute Simulation. Das hat man auch schon öfters gemacht. Mars 500 in Moskau einmal und in Arizona hat man auch 2 solche Versuche gehabt. Da haben dann allerdings dann andere dann Lebensmittel reingeschmuggelt, weil es denen doch zu monoton war, was auf den Tisch kam. Und dann wurde das abgebrochen. Also die Sachen sind, glaube ich, schon ganz gut simuliert. Und der Strahlung selber ausgesetzt würden die Astronauten natürlich auf dem Mars auch nicht. Ja, man möchte ja nicht, dass denen ihre DNA geschädigt wird. Also da werden entsprechende Schutzkonzepte natürlich schon auch entwickelt und in der Behausung auch.
Aber die kann man ja nicht testen, diese Schutzkonzepte, wenn es keine Strahlung gibt.
Ja, das kann man schon testen, indem man halt andere Dinge, die Lebewesen sozusagen dieser Strahlung aussetzt, dann lernt man schon auch einiges dazu. Was man natürlich wirklich nicht simulieren kann, ist die 1/3 Schwerkraft, die auf dem Mars herrscht. Und da ist klar, kommt das Experiment an seine Grenzen, aber irgendwo muss man anfangen.
Es dauert mit heutiger Technik, wie ich lesen durfte, etwa 7 Monate bis zum Mars. Ich könnte mir ja vorstellen, dass die Astronauten nach 7 Monaten im All und ein paar Spaziergängen auf dem Mars am liebsten so schnell wie möglich wieder nach Hause wollen. Ja, wie schon der große Raketenforscher Elton John gesagt hat in Rocketman, all the science I don't understand, it's just my job, 5 days a week. Warum sollten die denn ein ganzes Jahr auf dem Mars bleiben?
Naja, das hat astronomische Gründe. Ganz einfach, in diesem halben Jahr legt die Erde eine halbe Umrundung der Sonne zurück, der Mars nur ein Viertel. Das heißt, wenn ich dann zurückspringen will, sobald ich auf dem Mars bin, ist die Erde viel zu weit weg, als dass ich sie erreichen könnte. Das heißt, ich muss warten, bis die Erde den Mars wieder von hinten einholt gewissermaßen und dann rechtzeitig abspringen. Und das dauert eben ein Jahr und dann wiederum 6-7 Monate zurück zur Erde. Also da Sie ahnen schon, das sind psychologische Probleme in der Crew vorprogrammiert oder sehr schwer zu bestehen. Und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Langzeitmission.
Warum nun dieser öffentliche Aufruf? Gibt es unter den AstronautenanwärterInnen der NASA nicht etliche, die sich um diese Aufgabe reißen würden?
Sicher auch, aber die möchte man für diesen langen Zeitraum wahrscheinlich nicht verplanen. Auf der anderen Seite ist die NASA eigentlich schon auch immer sehr bekannt dafür, dass sie transparent und öffentlichkeitswirksam zeigt, dem Steuerzahler, was mit dem Geld geschieht, dass das eben in das NASA-Budget fließt. Und das ist ja eine ganze Menge. Und so möchte man dann eben halt auch in der Öffentlichkeit einen guten Eindruck machen und zeigen, dass das praktisch für jedermann möglich ist, diesem Experiment teilnehmen, wenn er gesund ist, fließend Englisch spricht, damit er mit der Bodenstation sozusagen konversieren kann und all diese Dinge eben dann sichtbar sind.
So, if you're an US citizen, you may apply on NASA webpage. Sie können dann, wenn Sie eine amerikanische Staatsbürgerschaft haben, sich bewerben. 4 Teilnehmer werden gesucht für eine einjährige Mars-Simulation. Das Jahr 2025 ist dann bei Ihnen gelaufen. Und darüber aufgeklärt hat uns Ulrich Köhler, Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Adlershof bei den Profis auf Radio 1. Herr Köhler, war mir wie immer ein Vergnügen.
Ebenso, Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Gestern Abend heute Show habe ich mich gewundert, dass sie so eine relativ aktuelle Studie drin hatten über Hummeln. Da wurde dann behauptet, Hummeln hätten die Intelligenz eines 2-Jährigen. Ja, keine Ahnung, aber die haben sich auf jeden Fall auch bezogen auf eine Studie aus Großbritannien, die University of Sheffield und die Queen Mary University of London. Die haben eine Studie gemacht, die haben nämlich mal geguckt, ob Hummeln auch Aufgaben lösen können und ob sie in der Lage sind, diese Aufgaben, die sie gelöst haben, also diesen Lerneffekt weiterzugeben an andere Hummeln. Und die Details dieser Studie kennt jemand, der sowieso immer Hummeln im Hintern hat.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Summ, 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 lieber Marc.
Ja, knick, knack, kommt gleich. Warum knick, knack? Wegen des Rätsels, was sie gelöst haben. Also nicht irgendwas anderes. Also Schramm, Rassel, solche Geräusche sind nicht zurück, lieber Stefan. Ja.
Okay, was genau haben die für einen Versuch gemacht, die Briten? Sehr aufwendig.
Ja, ich fand ihn wirklich sehr aufwendig. Er ist super fett veröffentlicht. Übrigens, die ehrwürdige Yale University ist auch noch dabei im Kreis der Menschen, die hier mitgearbeitet haben. Das ist in der bekanntesten oder der wichtigsten naturwissenschaftlichen Zeitschrift für Fachartikel überhaupt erschienen. Also wirklich eine ganz fette Sache. Und zwar haben die sich überlegt, könnte es nicht sein, dass Insekten möglicherweise auch das echte Lernen von einem Vorbild haben? Und zwar Dinge lernen, die ich nicht alleine lernen kann. Menschen können ja zum Beispiel super komplizierte Sachen machen, ne? Irgendwelche Hadronen erkennen und so. Und das könnte ja ein einzelner Mensch in seinem Leben noch nicht mal das Gerät bauen, geschweige denn das ganze Wissen dazu ansammeln. Das heißt, wir lernen von Lehrerinnen und Lehrern über eine kulturelle Weitergabe. Und das gibt's auch bei anderen Tieren, nur da kann man es nicht gut prüfen. Zum Beispiel die Grasammer, die ändert ihren Gesang. Die hat übrigens einen super coolen Namen. Das ist Passericulus sandwichiensis. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat.
Ist ein Vogel, ne, oder?
Ja, ist ein Vogel, genau, die Grasammer. Und die ändert ihre Gesänge und da sagt man, ja, das ist auch kulturelle Weitergabe. Die Jüngeren lernen das von der Gruppe der Vögel oder am bekanntesten bei Buckelwalen. Die können ihre Gesänge auch ändern. Und natürlich bei den Affen, die irgendwas waschen, also Kartoffeln waschen. Da kann man auch gut beobachten, wie sich im Laufe der Zeit ganz stark das Verhalten ändert. Von der Erfindung des Kartoffelwaschens, das wurde erstmals 1953 beobachtet, bis zu jetzt, dass einzelne Affen heimlich waschen, damit die anderen nicht mitkriegen, dass sie sich schon eine Kartoffel gewaschen haben und so. Also ganz komplizierte kulturelle Vorgänge, die beobachtet sind, aber nicht im Labor zu testen sind. Dann haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, so jetzt reicht's. Wir nehmen jetzt erstens Insekten und zweitens testen wir es im Labor, sodass wir ganz sicher wissen, was passiert ist. Wir haben ein Schloss gebaut, was aus 2 Bestandteilen besteht. steht, nämlich erst müssen sie eine blaue Hürde überwinden und was zur Seite schieben und dann was Rotes. Und dann gibt's erst die Belohnung. Das ist das Besondere. Das heißt, das ist schwierig, weil die Tiere ja erstmal ohne Belohnung was lernen müssen, was sie normalerweise gar nicht machen würden. Dann haben sie die Tiere diesem Schloss ausgesetzt, 24 Tage lang, alle 2 Tage lang. Kein Tier hat es gelernt durch Herumprobieren und sie haben es auch gar nicht richtig versucht, weil sie schon sehr früh aufgegeben haben, weil es ja beim ersten Teil des Schlosses keine Belohnung gab. Und dann, nachdem die Kollegen gesagt haben, gut, jetzt machen wir das so, jetzt bringen wir es den Tieren wie in der Schule bei, ganz langsam mit kleinen Belohnungen, dann entfernen wir die Belohnungen und dann können die das jetzt. Wird sich das jetzt in der Bevölkerung unserer Hummeln hier im Labor verbreiten, ja oder nein? Und in der Tat, das war zwar schwierig, also nur die Hummeln haben es gelernt, die ganz, ganz nah bei der Lehrer oder Lehrerin Hummel richtig mit Körperkontakt daneben waren. Die Ines, meine Frau, stellt sich immer vor, die wären super kurzsichtig, vielleicht liegt das auch daran. Also auf jeden Fall, die sind ganz, ganz nah dran gewesen, haben beobachtet, wie Lehrer, Lehrerin das Schloss knackt und dann erst beim zweiten Versuch, also bei der zweiten Hürde eine Belohnung bekommt. Und es mussten noch kleine Änderungen gemacht werden, weil die Hummeln so gerne gesammelt haben, musste man teilweise da auch mehrere Belohnungen hinterher noch geben. Aber das hat alles funktioniert. Und 5 von 15 Hummeln haben es dann im Laufe der Zeit gelernt. Eine Sache, die sie alleine niemals hätten lernen können. Und die Kollegen und Kolleginnen sagen jetzt, das ist doch eigentlich ein Hinweis darauf, nicht wie du das vorhin sagtest, dass die Tiere vielleicht so schlau sind wie Zweijährige oder so. Ich meine, was soll das schon heißen? Ja, eben. Das können wir nicht beurteilen, sondern dass sie einfach echte soziale, kulturelle Weitergabe von Wissen haben und damit halt vielleicht sogar auf derselben Lebensstufe, wie wir Menschen das gerne manchmal so sehen, stehen, wie eben alle anderen Lebewesen, wie eben auch die Menschen und die Wirbeltiere.
Die haben also das Hummelabitur gemacht sozusagen. Weißt du eigentlich, wie alt Hummeln werden? Sind die einjährig oder hätte ich die Chance, dass wenn ich irgendwie in diesem Jahr eine Hummel ganz besonders nett behandle, dass sie das weitergibt an andere Hummeln und die dann sagen, hier, geht mal zu dem Stefan auf dem Balkon in Kreuzberg, der ist nett zu euch und dann kommen die alle und umhummeln mich?
Da gibt's viele Belohnungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Stefan belohnt die Tiere wirklich, die auf seinen Balkon kommen, aber das ist eine andere Geschichte. Also könnte es wirklich passieren. Nee, das bringt in dem Fall nichts, weil die Zeit, in der die das lernen können, ist nur sehr, sehr kurz. Das sind nur 8,3 Tage. Das ist die Zeit, in der diese Hummeln normalerweise, nachdem sie ihren Dienst im Bau durchgeführt haben und dann älter werden, rausfliegen. Also länger fliegen die gar nicht raus. Das heißt, du müsstest also sehr, sehr schnell sein und innerhalb weniger Tage das den Tieren beibringen. Und die könnten das dann vielleicht im selben Jahr einer neuen Brut beibringen. Aber ins kommende Jahr überträgt sich das bisher noch nicht. Aber bei anderen Lebewesen könnte das natürlich gehen, bei anderen Tieren, die länger durchhalten.
Gut, Marc, dann sage ich zum Abschluss natürlich wie ein guter Hamburger, ne? Hummel, Hummel, Mors, Mors.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Es vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht in der Zeitung lese, mit welchen Tricks ich besonders alt werden kann. Ja, nicht rauchen, wenig Fleisch, kein Darmkrebs, sowas. Manche Faktoren aber sind vom Lebensstil unabhängig, da können wir uns kaum gegen wehren, zum Beispiel gegen die Aufnahme schädlicher Stoffe in Kosmetika oder den Beschichtungen von Bratpfannen, den sogenannten PFAS-Chemikalien aus der Chemieindustrie. Die sind extrem langlebig, was bedeutet, es werden immer mehr und es gibt bislang keinen Weg, sie wieder rauszuholen aus der Umwelt oder dem Menschen. Am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen wurde nun nachgewiesen, dass man in Patienten mit ungünstigen Blutfettwerten häufig auch diese Chemikalien findet. Die Autorin der Studie ist die Neuroepidemiologin Professor Monique Breteler. Guten Morgen, Frau Breteler.
Guten Morgen.
Je höher der Gehalt an PFAS im Blut, desto höher war auch die Konzentration der ungünstigen Blutfette und damit natürlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was glauben Sie, woran das liegt?
Ich glaube, dass das daran liegt, und wir nennen diese Stoffe tatsächlich PFAS, das ist ein bisschen einfacher. Mhm. Ich glaube, dass das daran liegt, dass, wie Sie schon gesagt haben, dass wenn Menschen an diese PFAS ausgesetzt sind und das Gehalt sich im Laufe des Lebens erhöht, dass das eigentlich dass das schädliche Effekte auf die Gesundheit hat. Und das haben wir hier jetzt auch in dieser Studie gezeigt eigentlich, dass ein höheres Gehalt im Blut, das heißt eigentlich eine kumulative über das ganze Leben, weil die sich nicht abbrechen, ein über das ganze Leben höhere Aussetzung eingeht, einhergeht mit ein ungünstigeres Lipidprofil.
Konnten Sie denn nachweisen, dass Menschen mit schlechten Blutfettwerten häufiger in Kontakt kommen mit PFAS-Chemikalien als andere? Oder ist es umgekehrt, dass schlechte Blutfettwerte die Voraussetzung dafür sind, besonders viel PFAS im Körper zu speichern?
Da haben wir nicht aufgeschaut. Wir haben tatsächlich cross-sectional geschaut, was ist da der Zusammenhang. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass das die Lipidprofile sind, die das auslösen. Und das ist, weil wir natürlich auch aus anderen Studien schon wissen, dass Personen, die zum Beispiel auch beruflich an sehr hohe Konzentrationen ausgestellt sind, dass die sehr viele ungünstige Gesundheitseffekten erfahren. Für uns war eher die Frage nicht, ob es so ein Verbund gibt, aber ob das auch in die Allgemeinbevölkerung schon nachzuweisen ist. Weil eigentlich ist das noch eine weitgehend offene Frage, dass sehr hohe Konzentrationen schädlich sind. Das ist allgemein bekannt. Aber die Idee ist, dass vielleicht gibt es da auch eine Untergrenze, unter dass eine PFAS-Belastung unschädlich sein würde. Und unsere Studie zeigt eigentlich, dass auch geringe Konzentrationen schon Effekte haben.
Aber
das
wie?
Ja. Nicht, weil die, eigentlich die PFAS immer mehr und mehr werden.
Aber wie genau der Wirkmechanismus da ist, also warum PFAS so korreliert mit den Blutfettwerten, da ist noch mehr Forschung nötig, oder?
Da ist absolut noch mehr Forschung nötig. Auch wichtig ist, dass es wahrscheinlich nicht nur das Lipidprofil ist. Es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass zum Beispiel diese PFAS-Werte auch mit das Immunsystem, mit die Hormon, mit das Hormonsystem assoziiert sind. Da gibt es noch vieles zu untersuchen.
Haben Sie denn, Sie haben ja unglaublich große Mengen an Blutproben analysiert, haben Sie dabei auch Blutproben gefunden, denen fast kein PFAS enthalten war?
Das war eigentlich, was mich so beunruhigt hat, dass eigentlich jeder hat zumindest niedrige Konzentrationen von PFAS messbar im Blut. Und dabei muss ich sagen, wir haben nur auf die drei meist vorkommende geschaut. Es gibt viele tausende PFAS, wo eigentlich die Effekte bisher großenteils unbekannt sind.
Was schlagen Sie also vor? Sollte es einen Ban dieser Produkte geben?
Das ist jetzt eine heiße Diskussion, auch in der Europäischen Union. Da gibt es Vorschläge, dass alle PFAS verboten werden müssen. Da ist eine große Gegenlobby. Ich denke, dass unsere Studie eigentlich zeigt, dass man die Gesundheitsrisiken von diesen Stoffen sehr seriös nehmen muss und tatsächlich das sehr detailliert untersuchen sollte. Oft, manchmal wird gesagt, dass wenn es keinen Beweis, es gibt keinen Beweis, dass es ungesund ist, aber eigentlich muss man sagen, wenn das heißt nicht, dass es Beweis gibt, dass es nicht ungesund ist. Ich glaube, dass wir eigentlich sehr viele, eine sehr große Lücke haben an Fakten über die Gesundheitsrisiken von diesen Stoffen. Und weil die so lange in unserer Umwelt bleiben und weil die auch sich im Körper anhaufen, ist das Wort?
Ja.
Die kann man nicht abbrechen. Ist das natürlich etwas, was man sehr seriös nehmen soll?
Also, es gibt eine neue Studie, die deutet an, dass Patienten mit ungünstigen Blutfettwerten häufig auch eine besonders hohe Konzentration von PFAS-Chemikalien haben. Und die Autorin der Studie haben wir gerade gehört, die Neuroepidemiologin Professor Monique Breteler vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankung. Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Orangene Katzen sind häufig männlich. Der Grund dafür ist simpel: Genetik. Das Gen für die orangene Fellfarbe einer Katze liegt auf dem X-Chromosom. Männchen besitzen ein X- und ein Y-Chromosom, Weibchen wiederum zwei X-Chromosome. Kätzinnen brauchen dementsprechend 2 X-Chromosome, auf denen dieser Farbcode hinterlegt ist. Kater hingegen nur eines, und das kommt von der Mutter. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit also auch höher, dass ein roter Kater statt einer roten Kätzin zur Welt kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene.